heute deutlich, dass es schon mehr braucht, um ihn aus der Reserve zu locken.
Irgendwie erschließt sich mir die Dramatik nicht.
Und Markus bereichert unseren Wortschatz mit einem nicht so unhässlichen Wort.
Die Märkte sind nicht gerade unwettbewerblicher geworden.
Hannas Vorlieben in Sachen guter Unterhaltung sorgen bei ihren Mitdiskutanten für erhebliche Verwunderung.
Germany's Next Topmodel, The Voice Kids, Wer steht mir die Show? Das sind ja alles höchst unterhaltsame Formate.
Ich habe die große Freude, heute in unser erstes Thema einführen zu dürfen. Ich möchte mit euch über Unilever sprechen. Warum? In den letzten Tagen gab es bei Unilever zwei Großereignisse. Zum einen wurde der CEO ausgewechselt. Hein Schumacher durfte 18 Monate lang als CEO wirken und wird jetzt ersetzt durch den Ex-CFO Fernando Fernandez, der Unilever Urgestein ist. In die Ägide von Hein Schumacher fällt eine zentrale strategische Entscheidung, nämlich die Eiscremesparte abzuspalten vom Gesamt-Unilever-Konzern. Das ist die fünfte Division. Die Entscheidung wurde vor einem Jahr verkündet, dass Unilever ab Ende 2025 nur noch mit vier Divisionen im Markt agieren will. Mit Beauty and Wellbeing, berühmteste Marke Dove, mit Personal Care, größten Marken Axe und Rexona, mit Homecare, eine relativ bekannte Marke Domestos und viertens mit Nutrition, die berühmteste Marke Knorr. Die Eiscremesparte, immerhin weltweiter Marktführer mit einem Marktanteil von 23%, mit Marken wie Magnum, Ben & Jerry's, Walls, in der Schweiz Lusso und in Deutschland Langnese, soll als eigenes Unternehmen an die Börse gebracht werden. Und das ist das zweite große Ereignis. Der primäre Handelsplatz soll die Amsterdamer Börse sein, die sekundären Handelsplätze New York und als britisches Unternehmen dann doch noch London. Meine Frage, was ist da bei Unilever los?
Ich glaube, dass diese Entwicklung mit dieser Portfoliobereinigung, die du zum Eingang beschrieben hast, etwas ist, das läuft ja jetzt nicht erst seit gestern. Das ist ja etwas, was über die Jahrzehnte schon immer weiter sich abgezeichnet hat. Erst runter auf 100 Kernmarken, dann auf 50 Kernmarken und jetzt also noch einen stärkeren Fokus. Vor allen Dingen, glaube ich, auch eben vor dem Hintergrund der Komplexität der Produkte, die dahinter sind und Fertigungs- und Entwicklungsprozesse, kann man das schon verstehen. Nun gibt es eine Perspektive, die hat McKinsey mal geprägt. Das ist, was ist es eigentlich wert, ein Konglomerat zu sein, in verschiedenen Märkten unterwegs zu sein? Was ist der Corporate-positive Beitrag oder der Corporate-Discount, wenn du in so vielen Märkten unterwegs bist? Und dann ist das schon ein komplexes Portfolio, wo man momentan eher auf die Vereinfachung der Komplexität setzt, als jetzt zu versuchen, stärker zu diversifizieren. Der zweite Punkt, den man sieht, ist, was man bei Procter & Gamble vor Jahren schon gesehen hat und auch bei Nestle gesehen hat und auch bei Unilever sieht. Die Märkte sind nicht gerade unwettbewerblicher geworden und zwar unübersichtlicher. Wir denken an Startups, D2C-Unternehmen. Wir denken bei Nestle mit Ankerkraut. Wenn wir zurückdenken, was der Dollar Shave Club Gillette für Schwierigkeiten gemacht hat vor Jahren schon, dann ist dieses Umfeld halt nicht einfacher geworden und das Wachstum muss halt auch her. Diese Unternehmen sind extrem von den Stockmarkets getrieben. Da gibt es unheimliche kurzfristige Ansprüche an das kurzfristige Fast-Moving-Consumer-Goods-Geschäft, die es extrem schwer machen, da auch wirklich sich pro Quartal zu rechtfertigen.
Gerade wenn man mal auf die Komplexität schaut, zu dem Unilever gewachsen ist, es waren jetzt ja 400 Marken, die dort in diesem gesamten Portfolio sind und das ist natürlich schon Wahnsinn und da kann man absolut nachvollziehen, warum man jetzt eben sagt, man sollte sich wieder auf diese Kernmarken konzentrieren, die eben auch den größten Teil zum Gewinn leisten. Und das macht, denke ich, schon Sinn. Was ich aber auch teile mit dir ist eben dieses Aktionärsgetriebene und dort dann immer sehr radikale Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, wenn man auf diese Eissparte schaut, dann sind da ja schon wahnsinnig starke Marken dabei. Von den 10 weltweit stärksten Eismarken kommen eben 5 von Unilever. Und das ist, finde ich, schon eine Wahnsinnszahl. Gerade wenn man jetzt auf diese kleinen Player schaut, die du beschrieben hast, ich würde sagen, dass die gerade in diesem Eismarkt gar nicht so in der Vielzahl vorhanden sind, eben weil die Logistik extrem schwierig ist dahinter, weil der Vertrieb schwierig ist. Da braucht es schon eine gewisse Struktur und Synergieeffekte. Die lassen sich eben in diesem Unilever-Konzern nicht mehr so erzielen, aber dann sehr, sehr stark durch die Abspaltung wird da ein wahnsinnig starkes Eisunternehmen stehen, bin ich ganz, ganz zuversichtlich.
Ein bisschen zynisch könnte man formulieren, naja, Nestle hat es vorgemacht und Unilever macht es jetzt nach. Nestle hat im Jahr 2016 ein Joint Venture gegründet und die agieren jetzt unter dem Unternehmensnamen Froneri seit gut 8 Jahren im Markt, Joint Venture mit der britischen R&R Ice Cream Company, und die haben da auch ihre netten Marken, die wir ja auch alle kennen, Schöller, Mövenpick, Häagen-Dazs etc. Klare Nummer 2 hinter Unilever. Kann man sagen, okay, das macht man halt in der Branche so. Ich verstehe auch die Begründung, denn Eiscreme-Geschäft funktioniert halt ganz, ganz anders. Das liegt im Vertrieb, in der Logistik halt vollkommen daneben. Wenn du die bei Unilever verbleibenden Divisionen ansiehst, die haben Synergien. Die geben mit ihrer Hauptdistribution über den klassischen Einzelhandel. Das Tiefkühlgeschäft braucht einen eigenen Vertrieb durch die Tiefkühlprodukte. Du hast auch einen großen Gastronomieanteil. Von daher hast du auch eine andere Kapitalintensität. Also ich verstehe das. Jetzt ist ja der Zeitraum da, wo man das Unternehmen an der Börse unterbringen möchte. Jetzt hört man von Nebengeräuschen. Die Gründer von Ben & Jerry's, Ben Cohn und Jerry Greenfield, behaupten, dass sie angeblich mit Unilever verhandelt haben und dass sie im Grunde ein Übernahmeangebot machen wollen. Hinter ihnen soll eine Investorengruppe stecken, um die Marke Ben & Jerry's wieder herauszukaufen. Finde ich, es gibt einen besseren Zeitpunkt, um solch eine Nachricht in der Öffentlichkeit zu haben.
Definitiv. Nur Ben & Jerry spielt es halt schön in die Hände, glaube ich, momentan, dass sie hingehen und sagen, sie können jetzt das ganze Thema nochmal aufrollen. Wir hatten das ja schon mal mit denen diskutiert, dass die da mit ihrem purpose-getriebenen Branding eine Tulpe im Rosenbett sind, ja, und damit also schon das ganze Portfolio ein bisschen durcheinander bringen.
War ja auch eine der merkwürdigsten Nachrichten im letzten Jahr, dass die eigene Tochtergesellschaft die Muttergesellschaft verklagt, weil man aus ethischen Gründen nicht damit einverstanden ist, wie die Muttergesellschaft agiert.
So, there you go. Also ich denke, Ben & Jerry haben eine gute Chance, das rauszukaufen momentan. Aber da siehst du auch die Komplexität des Feldes. Die Marken sind schon relativ schlagkräftig und die sind wichtig. Und deswegen musst du halt schon noch gucken, wie du da auch noch Druck drauf kriegst, dass du die auch richtig im Markt positionierst. Es kommt halt noch was hinzu, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Man hat es ja gesehen mit Mondelez zum Beispiel, mit der Abspaltung beziehungsweise dem Aufkauf der Süßwarensparte von Jakobs und dergleichen. Viele wollen halt aus dem wirklichen Food-Geschäft auch irgendwo raus, weil das halt in den nächsten Jahren nochmal ein Kampf wird, was da in den Produkten überhaupt drin ist. Wir denken an das liebe Magnum, wo wir wissen, dass es mehr Sahne ist als Eis, wo die Schokolade keine Schokolade ist, sondern ein konfiserieähnliches Produkt. Wir wissen alle, wie Konsumenten inzwischen darauf gucken, was da in den Produkten drin ist. Und dann ist es auch noch eine Süßigkeit. Ich denke mal, da kommt auch noch mal ein anderer Druck von anderen gesellschaftlichen Gruppen auf die zu. Und deswegen gucken, wie es am besten weggeht.
Das denke ich auch. Und das gibt ja auch weitere Beispiele, wie Unilever es eben schon zuvor gemacht hat mit anderen Foodprodukten. Also würde ich völlig unterschreiben, dass jetzt das mit Ben & Jerry's so schön aufgeht, da wäre ich verhalten. Aber ich frage mich wirklich, wirklich, welcher Investor das mitgeht. Und nach diesen Auseinandersetzungen der letzten Jahre zwischen Unilever und der Tochter Ben & Jerry's und eben auch einer Positionierung, die nicht ganz einfach ist. Also ich meine, da gab es ja auch genügend Kritik in der letzten Zeit. Da jetzt diesen Milliardenbetrag auf den Tisch zu legen, da wäre ich noch verhaltener. Ich würde es denen eher zutrauen, hätte man diese Eissparte nicht abgespalten.
Als potenzieller zukünftiger Aktionär dieses neuen Eiscreme-Konzerns, der ja vom Start weg die Nummer 1 im Eiscreme-Markt ist, wünsche ich mir natürlich, dass Ben & Jerry's weiterhin Teil des Markenportfolios ist. Es ist ja eine der stärksten Eiscreme-Marken überhaupt. Was sicherlich auch ein Vorteil ist, es ist ja nicht nur dann mehr Fokus im ehemaligen Mutterkonzern Unilever, sondern vor allem, es ist Fokus aufs Eiscreme-Geschäft dann in diesem Unternehmen. Und wenn dieses Geschäft etwas braucht, dann ist es Innovation, eben gerade aufgrund der Ernährungstrends. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in einem eigenständigen Unternehmen, wenn wir eben an veganes Eis etc. denken, viel, viel besser möglich ist.
Wir kommen zum zweiten Thema und wir wenden uns näher an den Kunden und gehen in den Vertrieb pharmazeutischer Produkte, und zwar in den Apothekenmarkt in Deutschland. Einige werden es vielleicht über die letzten Monate schon erfahren haben. Dort spielen sich Revolutionen ab im Bereich des Bestellens und des Liefernlassens von Medikamenten. Nämlich das E-Rezept schlägt jetzt bis in den Endkundenmarkt schlussendlich durch. Und über die letzten Monate hat sich damit vor allen Dingen ein Unternehmen hervorgetan. Das ist die shopapotheke.de, die eine relativ teure und wuchtige Kampagne im linearen Fernsehen gestartet hat. Sie benutzt dazu ein Testimonial, Günter Jauch genannt, der selbst in verschiedenen Situationen schildert, wie man doch ganz einfach mit einer Karte, die man an sein Handy dranhält, die Medikamente sich nach Hause liefern lassen kann. Der Slogan ist, ich halte doch nur einfach die Karte dran und es wird als eine Revolution verkauft. Dahinter steht, wie könnte es anders sein, der Versuch einer Verhaltensänderung beim Kunden, die durch Kommunikation vorangetrieben werden soll, indem die Online-Apotheken, hier in dem Fall die Shop-Apotheke, sich darum bemühen, dem Kunden klarzumachen, du brauchst also nicht mehr in die Apotheke gehen, du kannst es dir liefern lassen und natürlich ist die App von der Shop-Apotheke die einfachste und deswegen brauchst du einfach nur die Karte dranhalten. Das hat im letzten Jahr vor allen Dingen auch schon zu Auseinandersetzungen geführt mit den physischen Apotheken und einigen Berufsverbänden, die sich extrem dagegen gewehrt haben, dass dieses Online-Geschäft so stark gepusht wird und das alte Argument wieder angebracht haben, dass diese Online-Apotheken wenig kontrollierbar sind, ihren Footprint nur teilweise in Deutschland haben, im EU-Recht auch so ein bisschen im Wind stehen, aber doch einen relativen Vorschub gebracht haben durch eine Verschiebung, was wir einen sogenannten Channel Shift nennen. Während also die Shop-Apotheke sich darum gekümmert hat, das Dranhalten der Karte zu kommunizieren, haben nun die Kollegen von Doc Morris ihre Marke neu belebt und haben mit einer, wie finde ich, sehr spannenden Kampagne den Job aufgegriffen, den eigentlich eine Online-Apotheke machen sollte. Nämlich, das heißt, ein Slogan ist dabei, bleib doch bei deinem Opa und bestell die Medikamente von zu Hause. Und in dem Sinne quasi die Marke Doc Morris in den Mittelpunkt stellen, um sich in dem Markt zu differenzieren und auch diese Verhaltensänderung zu bewirken. Mich würde interessieren, ist das jetzt eine weltbewegende Neuausrichtung der Kommunikation? Ist das wirklich wirkungsvoll? Und was sehen wir dort? Sehen wir da wirklich eine nachhaltige Änderung? Oder ist das jetzt ein Rezept des Strohfeuer, das sich irgendwann widerlegt?
Die Grundvoraussetzung ist ja erstmal, dass das E-Rezept richtig gut funktioniert. Die Einführung bis anhin wurde ja doch, ich formuliere vorsichtig, von einigen Störungen begleitet. Also viele Kundinnen und Kunden oder besser Patientinnen und Patienten haben auch schon im großen Umfang negative Erfahrungen sammeln dürfen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ja, wir sind hier natürlich im Vertrauensgeschäft und das ist für mich hier das Abwägen. Aus meiner Sicht gibt es gute Gründe, warum Apotheken auf gewisse Standards pochen und die Frage ist, inwieweit die hier erfüllt werden. Wenn du zum Beispiel eine chronische Krankheit hast, im Monatsrhythmus immer wieder dieselben Medikamente haben möchtest, was spricht dagegen, diesen Vorgang zu vereinfachen? Und wir leben halt heute in der Zeit des Onlinehandels und Apotheken sind letztendlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, Handelsgeschäfte.
Ich sehe es genauso wie du, dass es eben Vertrauensgeschäft ist. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass man nicht alles im Gesundheitswesen nach den rein finanziellen KPIs ausrichten sollte, so wie in jedem anderen Unternehmen auch, aber hier eben noch mehr. Und deswegen verstehe ich auch diesen Gegensatz zwischen den klassischen Apotheken und den Online-Apotheken. Grundsätzlich ist es aber natürlich völlig verständlich und nachvollziehbar, warum es hier eben Innovation braucht, Digitalisierung braucht. Und ich finde, dieses E-Rezept, das ist genau der richtige Ansatz. Und es sind nun mal die Online-Apotheken, die das ermöglichen, dann auch in die Praxis umzusetzen. Nicht nur, dass man eben in der Apotheke vor Ort nur mit der Gesundheitskarte das Rezept einlösen kann, sondern vor allem auch online und dann die Online-Auslieferung hat. Trotzdem sieht man ja, dass es bei den Kundinnen und Kunden kaum angekommen ist. Also die Menschen, die das wirklich wahrnehmen über die Online-Apotheken, das ist ja schon ein relativ geringer Prozentsatz, vor allem bei Doc Morris. Das liegt noch beim einstelligen Prozentsatz der Kundinnen und Kunden, die das umsetzen. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, eben warum es jetzt diese Kampagne gibt und warum die auch notwendig ist und warum erzählt werden muss, was die Vorteile davon sind. Und das hat ja in dem Sinne die Shop-Apotheke schon so speziell der Spot auch sein mag mit Günter Jauch, es ist ihr dennoch gelungen, die Botschaft rüberzubringen und dort eine Steigerung gerade mit diesen E-Rezepten zu erzielen.
Da möchte ich auch so ein bisschen drauf hinaus, weil was die Shop-Apotheke gemacht hat, die hat den grundsätzlichen Habitus quasi zum Erlernen gegeben und hat gesagt, du musst die Karte ranhalten und dann kannst du direkt bei deiner Apotheke bestellen. Und das hat jetzt nichts originär mit der Shop-Apotheke selbst zu tun, sondern das ist ein RFID-Chip und das funktioniert mit jedem dieser Online-Anbieter. Und deswegen finde ich die Kampagne von Doc Morris halt schon interessanter, die halt wirklich darauf abstellen und sagen, da gibt's einen Job, den erledigen wir und das ist Doc Morris und damit sind wir vielleicht vordergründig erstmal witziger, aber eben auch näher an dem Job dran, als dass Günther Jauch in der Kneipe steht und sagt, ich halte einfach nur die Karte ran, sondern wirklich auch erklären können, was der Vorteil ist, wenn du das online bestellst und das eben mit der eigenen Marke auch wirklich verknüpfst, beziehungsweise stärker auf die eigene Marke abstellst, weil sonst machst du sozusagen Gattungswerbung für eine Verhaltensänderung, die nicht unbedingt jedem helfen kann. Das haben wir in anderen Märkten auch, diesen Effekt. Ja, das gibt es im Hörgerätemarkt genauso. Ob man jetzt für ein Hörgerät wirbt oder für seins, macht einen relativ großen Unterschied dann auch in dem, wie sich deine Marke aufstellt. Und deswegen finde ich das eben gerade vor dem Hintergrund von Doc Morris, die ja jetzt wieder gekommen sind, ihre Marke wiederbelebt haben, relativ spannend, dass die ganz stark eben da den eigenen Differenzierungsvorteil spielen, also den Point of Difference und nicht den Point of Parity.
Trotzdem muss man sehen, dass das Produkt überhaupt erstmal von der Shop-Apotheke erklärt wurde und nicht von irgendwem anderen.
Aber da kannst du jetzt auch schön hingehen und sagen, First Mover ist sexy, Second Mover ist smart. Ja. Das ist ja so ein schöner Grundsatz. Der eine paved dem anderen den Weg und der zweite hat die Chance, sich dann konkreter aufzustellen.
Der Hauptjob, wir haben es ja schon erwähnt, ist Vertrauensaufbau. Was wir jetzt kennen, ist das Konzept einer Kampagne. Aus meiner Sicht sind die Bausteine alle vorhanden. Die Frage ist jetzt, haben die genug kommunikative Power, das dann auch tatsächlich den relevanten Kunden und Kunden nahezubringen? Es wird emotionalisiert, das Ganze, es hat eine gewisse Originalität. Man hinterlegt es, ich formuliere das mal so ein bisschen wachsweich, mit vertrauensbildenden Maßnahmen. Man macht Content-Marketing, schreibt Blogs, Wissenvermittlung und so weiter und so fort. Installiert, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, eine Hotline via Telefon, via E-Mail, aber auch via Video zu tatsächlichen Apothekern. Und das muss jetzt erstmal im Markt verankert werden.
Und es ist eben ja auch noch nicht die Geschichte zu Ende erzählt. Also es ist ja ein kontinuierlicher Wandel da. In vielen Hinsichten werden ja auch noch die klassischen Apotheken unterstützt. Vor allem, wenn man jetzt auf die Schweiz schaut, haben wir ja hier viel, viel mehr Regulierung und Struktur der Branche, dass die traditionellen Apotheken eben doch viel, viel mehr noch gefördert werden als in Deutschland. Das ist das eine. Und das andere ist, es kommen ja auch neue Player. Also gerade, wenn man jetzt nochmal auf DM schaut, DM hat gesagt, dass sie oder verkündet, dass sie eben dieses Jahr auch mit einer Online-Apotheke in den Markt gehen wollen. Und wenn man auf deren Distribution schaut, auf deren Markt macht, dann hat das vielleicht nochmal einen ganz, ganz anderen Einfluss, auch wenn sie eben nur bei den freiverkäuflichen Arzneimitteln agieren wollen.
Die Diskussion um den Schutz der Apotheken ist nicht nur ein Wirtschaftsthema, sondern auch ein politisches Thema. Nichtsdestotrotz merkt man halt, dass jetzt nach mehreren Jahren wieder Bewegung reinkommt durch das E-Rezept und durch die neuen Player, die eintreten in den Markt. Und damit wird halt, Thorsten, du hast gesagt, Vertrauen ist der Anfang von allem. In der Apotheke wird es natürlich auch wichtig, dass du die eigene Marke wieder differenzierend aufbaust.
Dann würde ich gerne zum Abschluss mit euch über das neue Angebot von Joyn sprechen. Joyn ist die Streaming-Plattform von ProSieben und Sat1. Joyn baut die Werbemöglichkeiten weiter aus, beziehungsweise ProSieben und Sat1 baut die Werbemöglichkeiten weiter aus und ermöglicht es jetzt Unternehmen, eigene Branded On-Demand Channel zu gestalten. Die Inhalte dieser Branded On-Demand Channels werden auf der Plattform integriert und können beispielsweise interaktive Shopping-Formate sein oder auch Entertainment-Formate oder Markengeschichten oder auch etwas ganz anderes. Der erste Kunde für dieses Angebot ist jetzt der Online-Versandhändler Otto. Seit Ende Februar hat das Unternehmen einen eigenen solchen Branded On-Demand Channel auf Joyn und dort können Zuschauerinnen und Zuschauer sich Shopping-Entertainment ansehen. Das Format erinnert jetzt doch relativ stark an Home-Shopping, also eine Person preist ausgewählte Produkte von Partnermarken wie Apple, Lego oder Milita an. Parallel läuft dann ein Live-Chat und es werden QR-Codes eingeblendet zu den Produkten und hier liegt der größte Unterschied zum Home-Shopping. Diese QR-Codes führen dann eben direkt zur Plattform von Otto. Die Verkaufsshows finden live statt, wurden aber auch aufgezeichnet und dann eben on demand zur Verfügung gestellt. Verfügbar sind die Inhalte auf allen internetfähigen Geräten, also via Smart TV, Laptops oder in der Joyn-App kann man sie abrufen. Meine Frage an euch, ist das jetzt ein Best Practice für andere Unternehmen? Sollten auch andere Marken darüber nachdenken, ein Branded On-Demand-Channel auf Joyn zu gestalten?
Nicht alles, was funktioniert, ist auch sinnvoll. Ich bin da eher skeptisch. Ich stelle mir die Menschen vor, die freiwillig einen kleinen Film von Otto produziert, schauen wollen, wie man eine Kaffeemaschine von De'Longhi nutzt, kauft, braucht. Einen Monat später gibt es dann den Film von Melitta zum selben Thema und 3 Monate vorher den Film von Philips zum selben Thema. Irgendwie erschließt sich mir die Dramatik nicht. Ich bin da unter Umständen auch die falsche Person. Mir hat sich auch noch nicht offenbart, wieso Homeshopping funktioniert. Es gibt halt für alles einen Markt. Also ich wäre jedenfalls überrascht, wenn Branded On-Demand-Channels funktionieren sollten.
Ich habe so 2 Herzen in meiner Brust. A, hatte ich vor mehreren Jahren, er wird uns jetzt wahrscheinlich auch zuhören, wie ich ihn kenne, ganz gute Kontakte zu dem Homeshopping-Kanal QVC. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es fast damals aus den Socken gehauen, wenn man gesehen hat, was das dann doch so für eine Macht ist und welche Zielgruppe dahinter steht und wie stark dieses Unternehmen auch gerade im amerikanischen Markt verankert war und sich in Europa damals auch gar nicht mal so schlecht angestellt hat. Und dieses Shopping-TV ist anscheinend immer noch ein Thema. Wir sehen es ja auch bei anderen Anbietern. Wir sehen es bei den Temus etc. der Welt, die versuchen, in dieses Thema reinzugehen, in moderierte Shopping-Sendungen und dergleichen. Und irgendwie ist ja was dahinter, das den Kunden immer wieder abholt und sagt, du sitzt vor der Glotze, also kannst du auch was kaufen. Irgendwas ist ja vom Modell her da dran, ob das jetzt Home Shopping Europe oder QVC ist. Da gibt es dann auch Unterschiede in der Strategie und dergleichen. Aber irgendwas ist da ja. Und daher glaube ich schon, dass da irgendwie eine Idee ist, die vielleicht noch nicht ganz gestorben ist. Das Zweite, was ich aber auch glaube, ist, dass jetzt die Unterschiede, die wir da machen, jetzt werden also Marken nach vorne gestellt. Das ist das, was das klassische Homeshopping eigentlich nicht hat. Also wir reden über Marken wie Apple, wir reden über Shows, die von den Marken gesponsert werden. Und da erschließt sich mir nicht, warum ich das jetzt über die Plattform von Otto machen soll und nicht über meine eigenen Plattformen dann gleich selber mache und mich frage, was Otto da eigentlich als In-Between noch zu tun hat. Erinnert mich ein bisschen an so Plattformgeschichten, wo Möbelhändler dann auf Marktplätzen gegangen sind und quasi als Mittler des Mittlers des Mittlers versucht haben, Herstellerprodukte zu verkaufen. Und da tue ich mich ein bisschen schwer mit und frage mich dann auch, wo bleibt dann überhaupt noch was hängen? Was ich glaube, was man momentan bei Otto sieht, und das halte ich für den eigentlichen ausschlaggebenden Punkt, man sucht nach innovativen Methoden. Otto ist zum Beispiel jetzt auch auf den ersten Displays der Elektroautos und bietet an, während des Ladevorgangs dann quasi auf dem Display des Autos auch Shopping zu betreiben. Da kann man auch lange drüber reden, ob das der Job ist, der in der Customer Journey den Unterschied macht. Aber anscheinend sucht man nach neuen Kontaktmöglichkeiten und neuen Kontaktpunkten, um sich innovativer aufzustellen. Und da, glaube ich, wird halt einiges durchprobiert. Und jetzt muss man halt gucken, wie das funktioniert. Ich bin, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich, es gibt einen Markt für diese Methode des Andienens der Produkte. Die Frage ist, ob du damit wirklich die Zielgruppe an der richtigen Stelle triffst und die Zielgruppe auch diejenige ist, die dir dann das Wachstum ermöglicht.
Ich glaube auch, dass es immer noch Menschen gibt, die sich Homeshopping anschauen. Es gibt aber auch Menschen, die sich mehrstündige Streams auf Twitch anschauen. Also ich glaube, diese Zeit langer Formate, die vielleicht gar nicht so viel Inhalt haben, die ist noch nicht vorbei. Also es ist nicht alles nur super schnell und muss in 10 oder 30 Sekunden erzählt werden. Also daran glaube ich auch, wo ich aber mir nicht sicher bin, ob sich eben dann auf Join umsetzen lässt. Und gerade wenn man so dieses Statement liest, dass für die Nutzerinnen dieses Format nun mehr Auswahl bedeutet, für Marken eine erstklassige Bühne, um ihre Inhalte authentisch und wirkungsvoll zu präsentieren, wie das die CEO von Join sagt. Ob das jetzt wirklich mehr Auswahl ist für die Nutzerin, bin ich verhalten, gerade weil sie auf Join kommen, um Formate zu sehen wie Germany's Next Topmodel, The Voice Kids, Wer steht mir die Show? Das sind ja alles höchst unterhaltsame Formate und da wäre ich eben verhalten. Und ich glaube, es gibt aber auch Formate, wo sich sehr gut Unterhaltung und Verkauf verknüpfen lässt und auch dieses nahtlose Erlebnis ermöglicht wird. Gerade wenn wir nochmal an Emily in Paris denken, wo eben mit Google Lens die Möglichkeit eingebunden wird. Wenn wir an Twitch-Formate denken, wenn wir an Social Commerce denken, wo Influencer eben mit Marken zusammenarbeiten und wo auch Unterhaltungsformate geschaffen werden. Also ich glaube grundsätzlich, diese Verbindung von Unterhaltung und Commerce funktioniert gut. Es mag auch gut funktionieren, langatmige Formate umzusetzen, Homeshopping umzusetzen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es dann auch Menschen braucht, die das Ganze anheizen. Gerade wenn wir an diese Twitch-Formate denken, dass man dort Influencer hat mit einer gewissen Reichweite, mit einem gewissen Unterhaltungswert und die das dann in die Höhe treiben. Aber in dieser jetzigen Umsetzung, auf dieser Plattform, in diesem Format, wage ich zu bezweifeln.
Bin ich also vollkommen dabei. Für mich ist es wirklich Retail-Media in umständlich. Ihr habt beide zusammen das Spektrum des Substitutionswettbewerbs aufgemacht. Auf der einen Seite hast du Temu, also eine Retail-Plattform, auf der du auch unterhalten wirst. Und auf der anderen Seite hast du halt Unterhaltungsformate, in denen gehandelt werden kann. Hannah, dein Beispiel, Emily in Paris. Irgendwie mit diesem Format scheint man mir doch sehr in der Mitte davon zu sitzen.
Ja, vor allen Dingen mit einer klassischen Versandhandels-E-Commerce-Marke, die nicht die Tragkraft des Contents hat, der da Entertainment verspricht, noch irgendwo die Eigenschaftsdimensionen eines Influencers abdeckt und dann auch nur noch der Mittler ist für die eigentlichen Marken, die dahinter stehen. Thorsten, du hast sie genannt. Also da wird ein bisschen was doppelt gemoppelt.
Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man es richtig cool umsetzen würde, könnte es funktionieren. Also ich würde es nicht ausschließen, weil ich finde wirklich, Join, es hat sich absolut etabliert als Plattform und Thema Branded Channels funktionieren meines Erachtens auch. Nur es hakt eben an der Umsetzung.
Wenn du dir anguckst, was klassisches Homeshopping macht, dann machen die Sendespots oder die Slots, die sie haben, machen sie zu eigenständigen Marken mit Präsentern, die in der Zielgruppe bekannt sind und dergleichen. Und das ist halt das, was ich noch nicht sehe. Also weder der Präsenter, es sind zwar die Marken, die dahinter sind, aber wer stellt da den Content, wer macht das spannend, wer macht das so clickable, dass du gerne wiederkommst und so. Also das wird noch spannend. Ja.
Oder auch nicht.
Das war's für heute. Unilever bringt in diesem Jahr seine Eiscremesparte als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Macht es Sinn, sich von Top-Marken wie Magnum und Ben & Jerry's zu verabschieden? In Deutschland ist der Apothekenmarkt im Aufruhr. Dank E-Rezept machen Online-Händler wie Shop Apotheke mit Günter Jauch, Doc Morris mit neuer Werbekampagne und demnächst DM mit gewaltiger Distributionspower mobil. Was braucht es, damit der Onlinehandel mit Medikamenten funktioniert? Die Streaming-Plattform Join von ProSiebenSat.1 ermöglicht es Unternehmen, auf eigenen Branded-on-Demand-Channels Werbung zu betreiben. Als erstes Versuchskaninchen stellt sich der Versandhändler Otto zur Verfügung. Ist dieses Format lediglich eine neue Form des Teleshopping? Oder wird mehr geboten? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler.